Da muss ich jetzt einmal sagen, mein Bruder ist der CEO und ich respektiere ihn. Und ich habe nicht gewusst, was ich nach dem Gymi machen soll. Und dann hat mich meine Mutter mitgenommen zu so einer Berufsberaterin. Und jetzt ist etwas mega Spannendes rausgekommen. Entweder ich werde Schönheitschirurgin, aber sie glaubt nicht, dass ich das jetzt 6 Jahre durchziehe, ich bin da so hibbelig. Oder ich gehe an die HSG und mache etwas mit Business. Und dann bin ich an die HSG und habe eine Schönheitsklinik aufgemacht.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Heute ist alles ganz speziell. Mein Gast und ich sind nämlich nicht wie sonst das zweite in einem schalldichten Studio drin, sondern zu Bern im Hotel Bellevue vor Live-Publikum. Danke vielmals. Und wenn Mitgliederinnen und Mitglieder vom Swiss Venture Club schon jetzt so laut applaudieren, dann steigt bei uns natürlich der Druck, die Erwartungen zu erfüllen. Aber ich mache mir bei meinem Gast heute keine Sorgen. Es ist nämlich laut der Bilanz die reichste Jungunternehmerin von der Schweiz und hat sich alles selber aufgebaut mit 2'000 Franken Startkapital. Ihr Geschäft ist die Schönheit. Willkommen zu KMU Stories, einem Podcast vom Swiss Venture Club live. Es ist KMU Story Nummer 49. Über Beauty to go. Ich bin Oliver Steffen und vis-à-vis von mir sitzt Alexandra Lüend. 38, Gründerin und Verwaltungsratspräsidentin von Beauty to go, einer Kette mit 8 Kliniken für minimalinvasive Eingriffe. Also einfach gesagt, Botox und Hyaluron. 2017 gestartet, heute das Nummer 1 in der Schweiz. Herzlich willkommen, schön bist du da.
Ja, schön, darf ich da sein.
Im Podcast kann man mich jetzt nicht sehen. Aber würde sich ein Termin für mich bei euch lohnen?
Ich bin selber keine Ärztin. Aber wir haben immer mehr Männer, die zu uns kommen und einfach wollen frischer aussehen. Also zum Beispiel die Stirnbotoxen. Mhm. Ein grosses Interesse bei den. Nein, nicht, dass du sie jetzt bräuchtest.
Mal, nein, ich nehme noch das.
3 Zonen. Und auch viele Männer kommen und lassen sich ihre Jawline behandeln, damit sie maskuliner aussehen.
Warum lohnt sich Investition in die Schönheit?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat viel mit dem Wohlbefinden zu tun. Bei mir persönlich ist es einfach so, dass ich mich einfach wohlfühlen will, wenn ich in den Spiegel schaue. Und ich will einfach, dass mein Innenleben auch gegen aussen reflektiert wird. Und ich sage auch immer, jeder ist völlig frei, zu entscheiden, wie er altern will. Aber es ist ein gutes Tool, das man den Frauen zurückgibt. Weil zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr verliert die Frau 80% ihrer Reproduktionsmöglichkeiten. Und das zeigt sich auch im Gesicht und das zeigt sich auch im Körper. Und so geben wir einfach den Frauen ein Tool, dass sie das ändern können. Mhm. Oder dass sie irgendwie die Zeit zurücksetzen können auf das Leben, das sich dann wohlfühlt.
Also du machst auch ab und zu etwas?
Ja, logisch. Ich habe sogar ganze Kolumnen darüber geschrieben.
Aber und ist das eine Sucht? Wird das zu einer Sucht? Oder gehört das dazu, wie wenn andere zum Coiffeur gehen?
Bodydysmorphia ist eine Problematik. Das kann vorkommen. Aber unsere Ärzte sind auf das trainiert und sehen das sehr schnell, ob so eine Person eine Suchtproblematik ist. Und dann ist natürlich unsere Aufgabe, das auch anzusprechen.
Also das gibt es auch, wo immer wieder kommen.
Wir nennen das Bodydysmorphia. Ja. Sie sehen sich selber nicht mehr so, wie sie eigentlich wirklich aussehen. Aber das passiert eher selten.
Und gibt es bei dir zuhause so einen Gammeltag im Trainer mit verstrubbeltem Haar? Gibt es das überhaupt oder bist du immer aus dem Eigenpack?
Also ich wohne ja alleine, von dem her sollte es niemand anders stören, wenn ich so rumlaufe, höchstens mir selber. Aber ich habe schon eine gewisse Disziplin. Und das seit 20 Jahren. Ich stehe jeden Morgen auf und ich tue mich 15 bis 20 Minuten lang schminken. Das ist so wie das Erste, was ich dann so accomplished habe an diesem Tag. Und ich lebe die Firma. Und ich denke auch, wenn man ins Office hineinläuft oder in die Klinik hineinläuft und man ist gut angezogen, man sieht gepflegt aus, bringt die Energie rein.
Und
es wäre ja auch komisch, würde ich verlottert jeden Morgen hineinlaufen.
Also, Schönheit ist nicht nur euer Geschäft, sondern man muss auch schön sein, um bei euch zu arbeiten.
Man muss nicht schön sein, man muss ein Faible dafür haben. Also, nicht ein Arzt sich bei uns bewirbt, aber er glaubt überhaupt nicht an Botox. Und oder hat einen gewissen Fokus auf sein Aussehen, dann ist er wahrscheinlich bei uns falsch. Und er wird dann auch nicht glücklich werden. Also bei uns sind schon eher Leute, die sich eigentlich mit unserer Firmakultur identifizieren können. Und das ist nicht nur das Aussehen. Wir haben extrem viele Bewerbungen von Ärzten. Obwohl wir einen Ärztenmangel haben, gehören wir zu einer der wenigen privaten Kliniken, wo sogar einen Talentpool hat, weil sich so viele Ärzte bei uns bewerben. Und wir tun auch die Positionen bei den verschiedenen Kliniken nach dem DISC-System zum Beispiel besetzen. Was hat es denn für Charaktere? Was können noch gut matchen? Und vor allem, ist die Person beauty to go? Das heisst, ist sie familiär, locker? Geht sie auch mal auf ein Vierabendbier? Gibt es da Witz? Ist auf Augenhöhe? Tut man sich duzen? Also verschwindet die Hierarchie auch. So ist jetzt der MPA und dem Arzt. Das ist einfach unsere Kultur und das muss passen. Und das muss passen auf mehrere Ebenen.
Also ich sehe, ihr habt keinen Fachkräftemangel, aber der Anfang, der Anfang, der ist ja nicht so gewesen, wenn man sich eine erfolgreiche Unternehmerin vorstellt. Dein Bruder und du haben Böden geputzt, WCs geputzt.
Ja, die Sache ist, die Firma ist komplett bootstrapped und sie ist bis heute eigenfinanziert. Also wir haben keinen Kredit, wir haben keine Investorengelder drin. Ich habe mit 2'000 Franken angefangen und heute hat die Firma eine Bewertung von 40, 50 Millionen. Und auf das sind wir wahnsinnig stolz. Und ich glaube, einer der Erfolgsfaktoren war einfach, dass mein Bruder und ich mega hands-on werden mussten. Klar, wir sind keine Mediziner. Das heisst, am Anfang haben wir auf Kooperationsbasis mit den Ärzten gearbeitet. Das heisst, mein Steckenpferd ist Marketing. Ich wusste, wo ich welche Werbung kann schalten kann, um günstige Conversions zu bekommen. Und haben dann Ärzte gefunden, wo man gesagt hat, okay, wir organisieren einen Tag mit Patienten und am Schluss teilen wir den Gewinn. Und dann das haben wir am Anfang gemacht, bis wir unsere eigene Praxis in dem Sinne haben können eröffnen. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass wir am Morgen, dort hockt by the way gerade mein Bruder, hallo.
Er sitzt auch da,
ja. Ja. Sind wir morgen auf 45 Minuten früher reingegangen und ich habe meinem Bruder gesagt, bitte kannst du aus dem WC putzen und ich habe den Pool geputzt und dann habe ich die Rezeption gemacht, die Ärztin hat behandelt, mein Bruder hat Buchhaltung gemacht, dann mit dem Tag haben wir uns gewechselt, ich habe das Marketing gemacht, also er hat auch einen Business-Background und er hat die Rezeption gemacht und das hat uns so ein tiefes Verständnis gegeben für unser Business, weil der Patient geht nicht zum Arzt mit dem Kittel und sagt, er ist unhappy. Aber er kommt zu uns an die Rezeption und erzählt. Und wir hören zu, was sie im Wartezimmer redet. Oder wenn sie etwas haben am Telefon. Und so haben wir wirklich ein tiefes Verständnis entwickelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel andere Firmen anschaue, jetzt zum Beispiel Hair & Skin, wo leider Konkurs gegangen ist, wo Investorengelder hat von 15 Millionen Franken, und es hat gelangt für 3 Jahre, dann verstand ich schon, warum es scheitert. Weil egal, wie viel Geld man hat, wenn man irgendwo im Verwaltungsrat hockt und Entscheidungen will machen, ohne dass man jemals an der Rezeption war und überhaupt mal zugelassen hat, was der Patient will, wird man auch nicht erfolgreich sein.
Also du wirst sagen, das ist dein Geheimnis. Am Anfang war ich dabei gewesen. Sie, du hast einmal gesagt, das sei eigentlich die schönste Zeit gewesen.
Das ist auch, ich habe mit meinem Bruder letztens darüber gesprochen. Ich habe gesagt, weißt du noch, das ist doch damals so schön gewesen, wenn Corona, wir beide am Putzen, brainstormen, nachdenken. Und er schaut mich an und sagt so, ich habe die Fähigkeit, irgendwie Schmerz zu verdrängen. Also hat das nicht so romantisch in Erinnerung. Aber es hat uns zusammengeschweißt. Also
du bist eine gute Gymnasiumschülerin gewesen, bist dann auf St. Gallen an die HSG. Was war damals dein Lebensplan gewesen? So ursprünglich, was hast du für eine Perspektive gehabt?
Ich habe nicht gewusst, was ich nach dem Gymi machen soll. Und dann hat mich meine Mutter mitgenommen zu so einer Berufsberaterin. Und die tut den ganzen Tag mit dir so Tests machen. Und jetzt ist etwas mega Spannendes rausgekommen. Und jetzt ist rausgekommen, entweder ich werde Schönheitschirurgin, aber sie glaubt nicht, dass ich das jetzt 6 Jahre durchziehe, ich bin da so hibbelig. Oder ich gehe an die HSG und mache etwas mit Business. Und dann bin ich an die HSG und habe eine Schönheitsklinik aufgemacht. Also die Frau ist wirklich ihr Geld
wert. Die war super. Am Schluss ist es einfach. Und gemerkt hast du es dann irgendwann, hast du gedacht, ich will vollere Lippen. Wie kommt man, also nur mal auf den Gedanken, was ist da in dir passiert?
Ich bin halb Schweizerin, halb Peruanerin. Also meine Mutter ist aus Peru. Und dort geht man ganz locker rum in Südamerika mit Schönheitsbehandlungen und so weiter. Und ich habe gefunden, meine Lippen sind ein Tick zu schmal. Also, ich wollte einfach ein bisschen mehr Volumen. Und das war vor 16 Jahren. Das hat einfach den ganzen Markt komplett 16 Jahre her gewesen.
Also du bist dann, du hast schon nachher versucht, deine Lippen aufspritzen zu lassen. Was aber nicht so einfach war.
Nein, gar nicht. Ich bin 7-mal abgelenkt worden.
Also bist du dann von Arzt zu Arzt?
Ja, ich bin von Arzt zu Arzt. Und jedes Mal waren es immer ältere Fachärzte. Und sie haben gefunden, sie finden, ich sehe genug attraktiv aus, jung, ich brauche das nicht. Und das hat mich so hässig gemacht, weil ich will doch nicht deren ihre Schönheitsideal entsprechen, sondern meinem eigenen. Also es hat echt lang gedauert. Und ich habe mich einfach auch nicht ernst genug gefühlt. Und es hat nichts wie ein Online-Buchungstool. Die ganze Customer Journey war nicht schön, die ganze Branche war auch verkrustet. Und es ging immer um den Arzt, gegangen, aber nicht um den Patienten, um meine Angst. Die Preise waren nicht transparent auf der Webseite. Ich war Studentin. Ich habe mich mega geschämt, zum Anrufen. Oder habe ich eine Mail geschrieben und haben gesagt, ja, das können Sie mir nicht sagen. Für das muss ich einen Termin haben, beim grossen Arzt. Und dann hockt das junge Mädchen dort und er sagt, das kostet so viel. Und ich gehe dann fast ein Nein sagen. Es war schwierig. Und ich habe mir einfach überlegt, ich meine, ich habe mal gelesen, dass 80% der Produkte auf dieser Welt entworfen werden von Männern und 80% der Käufer sind Frauen. Wie wäre es, ich meine, 95 oder 94% unserer Patienten sind Frauen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal eine Klinik aufbauen aus der Sicht von einer Frau und deren Bedürfnisse? Und das habe ich dann gemacht.
Ich spüre auch, das ist für dich ein Stück weit Feminismus, Selbstbestimmung, dass man nicht quasi irgendwo...
Ja, jetzt lacht man, aber das ist für mich moderner Feminismus. Es gibt uns Frauen ein Tool, wie wir unser Aussehen und vor allem unseren Alterungsprozess können aufhalten. Männer altern anders. Sie haben mehr Muskeln, sie haben dickere Haut. Ein Mann sieht mit 40 und 50 komplett anders aus als eine Frau. Und ich habe immer noch das Gefühl, in der heutigen Gesellschaft, sobald eine Frau Richtung Menopause geht, ist es einfach nicht mehr so interessant. Und das sehen wir schon an den Hollywood-Filmen. Ich meine, Tom Cruise, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er hört nicht auf. Ich habe ihn wirklich auch nicht mehr gesehen.
Aber er sieht aber auch jedes Jahr ein bisschen jünger.
Dank der ästhetischen Medizin. aber es gibt wenig Frauen, ab einem gewissen Alter mit 50, die immer noch Leadrollen hat. Und das ist halt immer noch tief verankert in unserer Gesellschaft. Und so geben wir doch den Frauen irgendwo durch als Tool zurück, auch können das mit beeinflussen.
Kannst du jemanden nicht verstehen, der sagt, ach, das ist mir alles egal?
Also nein, gar nicht. Nein, natürlich kann ich das verstehen, um Gottes Willen. Schlussendlich geht es mir einfach darum, dass wir den Frauen eine Wahl geben. Was sie schlussendlich machen, das ist doch ihnen völlig überlassen. Und alles ist schön. Und wenn jemand sagt, nein, ich bin 10, mir gefällt mein Aussehen, ich will natürlich altern, dann ist das doch wunderbar. Aber man darf sich doch nicht judgen. Wenn jemand sagt, nein, ich will gerne better aging, slower aging, ich will ein bisschen langsamer altern, dann ist das auch wunderbar.
Hallo miteinander. Mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Jetzt gibt es ja so Bilder aus Hollywood, die man kennt von Schauspielerinnen und Schauspielern, die den Alterungsprozess versucht haben aufzuhalten. Und es sieht eher schlimm aus. Die Bilder kennen wir alle in den Medien und ich habe das Gefühl, da gibt es doch Kritiker, die sagen, ihr verführt junge Mädchen dazu, viel zu machen und am Schluss mit 50 bereut sie es, weil sich im Gesicht nichts mehr bewegt.
Oh je. Das sieht natürlich anders. Also es gibt schon, wenn man jetzt ganz Hollywood anschaut, gibt es vielleicht 2, 3, 4 Gesichter, zum Beispiel früher Donatella Versace, wo einfach zu viel ist. Mhm. Aber was die meisten Leute nicht merken, ist, jeder in Hollywood hat etwas gemacht. Sie haben es einfach so gut gemacht, dass es niemand merkt. Und darum merkt es auch niemand. Und ich glaube, zuerst einmal, die Behandlungen, die wir machen, sind reversibel. Mhm. Zum Beispiel Hyaluron kann man wieder auflösen. Botox lässt nach 3 bis 4 Monaten. Also im schlimmsten Fall geht das alles wieder weg. Bei uns zum Beispiel, also meine Zielgruppe sind Millennials, Leute in meinem Alter oder Gen X. Wir haben immer weniger junge Leute. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Generation zu tun. Gen Z tickt einfach komplett anders. Es geht auch bei der Gen Z viel um Self-Care und Umweltthemen und so weiter. Und unsere Ärzte sind da auch sehr, sehr conscious. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand kommt, der 19, 20 ist und wirklich mit der Nase hadert, dann ist das doch eigentlich völlig legitim. Das kann man dann zusammen anschauen. Aber was sicher nicht bei uns passieren will, ist, dass man eine junge Person einfach zu viel unterspritzt. Und für das stehen wir auch nicht ein.
Faszinierend an dem ganzen Schönheitsthema ist ja, dass eigentlich alle die Individualität suchen. Aber wenn ich so schaue auf Social Media, gibt es wie so ein Social Media Schönheitsideal, wo alle danach, streben. Ist das so? Erlebst du das auch in deinem Alltag?
Die Sache ist einfach, unsere Anatomie ist so unterschiedlich und unsere Knochenstruktur ist massiv unterschiedlich. Also kein Mensch ist gleich. Jetzt zum Beispiel bei einer Hyaluronbehandlung oder einer Sculptra-Behandlung werden die Produkte bis an den Knochen abgespritzt und dem entlang. Das heisst, wir können per se, wenn man es richtig macht und nicht zu oberflächlich spritzt, können wir eigentlich gar nicht machen, dass alle Menschen gleich aussehen und nicht, dass wir operieren.
Aber es ist schon ein Trend.
Der Trend ist ja der Kim Kardashian oder der Instagram-Trend von den langen, glatten, dunklen Haaren, markanten Augenbrauen, gewissen Lippenstift, markant. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt mit der Ästhetik zu tun hat, sondern viel mit Schminke und mit Filter.
Also gibt es dann auch solche, die mit dem Foto kommen von der Kim Kardashian und sagen, dort hin will ich?
Das kann fast meinen Brüder fragen. Gibt es das eigentlich noch?
Er tut... Also ich glaube, es sagt ja sicher, ich weiß jetzt nicht, dass man das gehört hat, es gibt es also. Du hast deinen Bruder angesprochen. Er ist CEO.
Er ist CEO.
Du bist Verwaltungsratspräsidentin und Gründerin. Wie handelt ihr das zusammen? Das ist ja nicht so einfach, stelle ich mir jetzt vor, in diesem Familienkontext.
Das fragt uns recht viele Leute. Und mein Bruder und ich waren schon immer sehr, sehr close gewesen. Und schon als Jugendliche haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben später auch zusammen Partys gemacht. Er ist ein Freudenberg ins Gimmi und ich habe dann extra ausgesucht, mein Gimmi in die Enge, damit wir den gleichen Zug gefahren haben. Und es ist einfacher, als man denkt. Wir sind halt sehr komplementär.
Und darum wie unterscheidet ihr euch denn? Also, was ist so der grösste Unterschied?
Also ich sehe das Ziel dort und wie mit dem Kopf durch die Wand. Einfach so dorthin. Mein Bruder ist sehr besonnen. Er macht mal einen Schritt zurück, schaut sich die Situation an und überlegt sich. Und dann ist er am Überlegen und ich bin dann nervös nebendran und ich so, machen wir jetzt. Und ich glaube, das gibt eine gute Kombination.
Und ist man nicht zu lieb miteinander als Geschwister?
Nein.
Nein. Also da fetzt es einmal zwischen euch?
Nein. Also...
Oder du fetzt und er ist ruhig und sagt...
Nein, wir machen das schon so viele Jahre, wir arbeiten so eng und am Freitagabend gehen wir noch auf ein Feierabendbier und am Samstag, ich meine, ich bin Gotti von seinem Sohn, also man sieht sich dann in der Familie und ich glaube, unsere Basis ist Respekt und einfach viel, viel Liebe füreinander und da gibt es gewisse Momente, wo ich etwas durchboxen will, oder vielleicht er, wo ich aber dann nicht mache, weil ich ihn einfach so fest liebe, dass ich jetzt einfach sage, okay, jetzt habe ich das Häufchen liegen. Und so können wir sehr gut miteinander kommunizieren. Aber die Sache ist auch, wenn du viele Mitarbeiter hast, also wir haben jetzt 60 Mitarbeiter, 21 Ärzte, ist es halt schon so, dass dann gewisse Leute sich auch nicht mehr getrauen, dir die Meinung zu sagen. Oder allgemein nicht im Umkreis. Und vor allem, wenn man eine starke Persönlichkeit ist. Und dann muss man halt schauen, dass man dann nicht irgendwie einen Umkreis um sich herum hat, von Ja sagen. Und das ist schön an meinem Bruder. Dadurch, dass er mein Bruder ist, sagt er mir einfach auch ehrlich die Meinung. Und ich sage ihm die ehrliche Meinung und ich höre ihm auch zu.
Ich habe herausgehört, dass du überhaupt nicht abschalten kannst.
Ja, schwieriger.
Machst du das? Also gibt es bewusst Moment, oder? Ich höre, gibt es noch das Feierabendbier, wo man sicher auch wieder darüber redet. Am Samstag redet darüber, habe ich mal gelesen, machen wir irgendeinen Weinkurs noch zusammen. Redet darüber. Gibt es dann Momente?
In der Freizeit, wo wir eben den Weinkurs gemacht haben, da im Mandarin Oriental, nein, wir reden nicht darüber.
Ah, dann könnt ihr abschalten. Also es gibt Tabuzonen?
Es gibt schon. Also zum Beispiel, wenn wir mit der Familie sind, dann hören wir bewusst darüber reden. Wenn wir das Zweite sind, reden wir. Sobald Freunde dazukommen, reden wir nicht mehr.
Ihr habt sehr eine nahe Beziehung. Und ich habe gelesen, mit 7 ist, glaube ich, dein Vater gestorben. Ja. Hat das euch so zusammengeschweißt?
Ich denke schon. Ja, absolut.
Also ihr seid schon als kleine Kind sehr nahe gewesen?
Meine Mutter ist aus Südamerika. Sie hat bis jetzt redet sie nicht so gut Deutsch. Immigrantin, der Vater, der ASKMU hat, stirbt plötzlich. Sie ist alleine. Sie hat die Sprache nicht wirklich. Für sie sehr overwhelming gewesen. Und ich glaube, dass die ganze Situation hat meinen Brüder und mich wirklich sehr zusammengeschweißt, auch als Familie, durch das durchzugehen.
Und habt ihr dann immer gewusst, irgendwann, wenn wir erwachsen sind, wenn wir mal zusammen arbeiten?
Nein, das haben wir, glaube ich, so jung, ist eigentlich, war noch nicht so bewusst gewesen, dass es so wird werden. Also als junges Mädchen hätte man auch nicht ausmalen, dass ich mal ein Unternehmen werde.
Du bist der Boss. Warum?
Nein, das würde ich jetzt. Nein.
Also du bist Gründerin. Dein Bruder ist nachher dazugekommen, oder?
Da muss ich jetzt einmal sagen, mein Bruder ist der CEO und ich respektiere ihn. Und
er lacht auch.
Er sagt zwar, ich bin Verwaltungsratpräsidentin und das höchste Organ, aber die Sache ist, nach 9 Jahren, und ich habe gerne den CEO-Posten gehabt, muss man irgendwann mal auch ehrlich zu sich selber sein. Und ich habe gefunden, und dann haben meine Brüder darüber geredet und es hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Und ich glaube, ich habe viele Sachen gut und es macht mir mega Spass, Sachen aufzubauen. Ich bin dann 2-3 Monate in der Zone und die Yay und Excitement. Aber ich glaube, mein Bruder ist einfach der bessere CEO. Ich glaube, er kann besser mit Menschen. Er hat wirklich den Durchblick. He's a people's person. Und ich habe gemerkt, auch, dass sie mein Bruder der CEO ist. Es ist wirklich schön, weil Leute entwickeln sich und haben ihre Aufgabenbereiche. Und wenn man dann halt zu einem dominanten CEO hat, und ich bin eher ein dominanter CEO, dann passiert das eher weniger. Und am Anfang war ich natürlich nervös und ich weiss noch, das erste Mentix-Meeting, ich habe immer noch das gleiche Büro, aber bin einfach mehr ein Zuschauer. Und das erste Mentix-Meeting, das war komisch, weil ich liebe Mentix-Meetings. Und alle sind reingegangen und ich bin so draussen, was sind sie am Reden? aber man gewöhnt sich daran und jetzt ist es super. Und ich habe noch die Momente, was dann brennt hat. Und das ist ein Fehler, den viele Ex-CEO machen, die sagen, okay, jetzt läuft alles gut, aber dann brennt es. Und jetzt sagen sie, nein, jetzt muss ich rein, oder? Das geht retten.
Hast du im Büro eingeschlossen, dass du nicht angefangen hast, reinrennen?
Nein, ich habe meinen Bruder getroffen und habe meine Checkliste gehabt. Und heute sage ich, nein. Dann bin ich 6 Wochen lang in die Ferien gegangen, habe nicht gemacht, 9 Jahre. Und dann haben sie überlassen und jetzt bin ich zurückgekommen. Es ist mega schön, es lebt.
Wenn man so jung so erfolgreich ist, so viel geschafft hat, dann zahlt man ja auch irgendeinen Preis dafür. Was ist der Preis, den du zahlt hast?
Was ist der Preis? Für mich ist es meine absolute Passion. Und für mich fühlt sich Schaffen nicht wie Schaffen an. Es ist meine Mission, es ist meine Familie, es sind meine 60 Kinder. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auch heutzutage, dass wir als Frau vielleicht trotzdem nicht alles haben können. Ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen wäre, hätte ich Mann und 2 Kinder daheim. Ich glaube, bis zu einem gewissen Teil, aber nicht so schnell und nicht so weit.
Und würdest du sagen, das ist es wert?
Für mich, ich habe ein erfülltes Privatleben. Also gut, ich bin Single, falls es da innen noch irgendwelche Single-Männer gibt.
Es gibt auch ein Apéro.
Und ich darf das auch sagen, als moderne Frau, ich habe meine Eizellen eingefroren, mit 32, weil ich gewusst habe, ich will arbeiten und das Thema Kinder vielleicht dann wieder mit 40 angehen. Und habe mich ja mit voller Freude und Fokus und ich vermisse nichts. Es ist wirklich das und auch die Unabhängigkeit und das Leben so können leben. Und dann am Samstagabend gehe ich dann mit ein paar Kollegen in die Ole Ole Bar und es macht Spass und ich reise. Es fehlt mir nichts.
Und nervt dich das nicht, dass man so viel aufgeben muss, gerade als Frau? Dass es die Ungerechtigkeit gibt, offenbar zwischen Frau und Mann?
Also würde ich jetzt jeden Abend heimkommen und brüllen, weil ich keinen Mann daheim habe, würde ich das natürlich ändern. Aber das ist ja nicht der Fall. Und darum ist es für mich kein Aufgeben, sondern wenn ich ins Büro komme, ist es wie meine Heimat. Es ist ein riesen Privileg mit meinem Bruder, den ich so liebe, so eng dafür zu arbeiten. Es ist so schön, die Idee, die man hat, können verwirklichen. Und jetzt das klassische Konstrukt jetzt mit Mann und Kindern, habe ich ja nicht ausgeschlossen. Ich habe es einfach aus Weite ein bisschen rausgeschoben. Ich hätte es auch nicht vorhaben wollen, weil Jetzt sage ich etwas, das etwas hart klingt, aber ich glaube nicht, dass ich dort drinnen meine Erfüllung gefunden hätte. Nicht so auf die Art, wie ich als Unternehmerin gefunden habe.
Dein Geschäftsmodell ist eigentlich, dass ihr an Ort seid, wo die Leute durchlaufen, wo die Leute das sehen. Du hast quasi die Schönheitseingriff ins Rampenlicht hineingezogen. Ja. Warum ist das wichtig? Warum funktioniert das? Ich habe immer das Gefühl, wenn man so etwas macht, will man nicht unbedingt darüber reden.
Nein, ich wollte, dass Frauen dazu stehen. Ich finde das sehr empowering. Und als ich damals angefangen habe, hat es überhaupt keine Social Media gegeben. Also keine Möglichkeit zu sehen, was sind Vor- und Nachher-Bilder, realistische Bilder. Es hat kein Educational Content gehabt. Es hat kein Arzt gehabt, der sich vorgestellt hat, dass jetzt eigentlich mehr ein guter, spannender Markt ist. Er ist gut für Patienten, weil er einfach ein Markt ist, der jetzt auch Wettbewerb hat, wo auch ein Arzt sich muss sympathisch präsentieren muss. Und auf den Patienten hören. Und ganz, als ich angefangen habe, war das noch ein Tabuthema. Also, niemand hat Botox gemacht, offiziell. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe es an mir gemacht und habe einen Social-Media-Post gemacht und habe erzählt, ich habe das gemacht und es ist cool.
Und dann hast du angefangen zu skalieren. Also hast, ja. Dann sind die anderen Städte dazugekommen. Wie schwierig ist das im medizinischen Bereich? In der Schweiz?
Die erste Klinik war wahnsinnig schwierig. So der erste Prototyp. Es war wirklich schwierig. Ich hatte damals einen Mentor und ich bin im ein Jahr einfach hinterher gelaufen und habe geschaut, wie man eine Praxis führt. Und nach einem Jahr bin ich ready. Durch Kooperationen haben wir genug Geld gehabt, sodass wir Ende Dezember 2018, Anfang und April 2019 uns können Ärzte leisten. Seit 2016 dürfen Nichtmediziner ein ambulanzmedizinisches Institut beantragen. Und ich bin damals die jüngste Nichtmedizinerin im Kanton Zürich, die die Lizenz bekommen hat. Und dort hatte ich das Geld dann genug zusammen, um eine coole, junge Fachärztin von der Dermatologie anzustellen. Und dann haben wir angefangen mit dem ganzen Prototyp. Und dann haben wir skalieren, weil die Nachfrage war sehr gross. Ich habe Auswertungen damals gemacht, von wo kommen überall unsere Patienten. Und überraschenderweise Bern. Viele von Bern sind nach Zürich gekommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann, ich glaube, die zweitgrösste Challenge war der zweite Standort. Wir haben wirklich einfach nicht gewusst. Heutzutage ist das für uns so einfach. Aber was für Mitarbeiter braucht es? Lange Zeit MPH? Braucht es noch einen Praxismanager? Es ist so, wir haben so lange gehadert und nicht gewusst. Und dann irgendwann angefangen, dann wieder ein bisschen assistiert. Und haben den zweiten Standort gehabt. Und ab dann ist es rasant gegangen. Und wir sind auch sehr, sehr strukturiert. Das heisst, du bist jeder Mitarbeiter, der schafft, muss gewisse Sachen ablegen in der Dropbox und so. So ist mein Bruder sehr streng. Wie er sagt, er ist da aber nicht gemacht worden. Und wir haben wirklich einen schönen Blueprint, wo unser COO, wenn er zum Beispiel eine neue Klinik will aufmachen, dann rollt er das einfach auf. Und es läuft einfach.
Dann wäre ja der nächste logische Schritt ins Ausland.
Die Internationalisierung, ja genau. Und das liegt jetzt auf meinem Tisch.
Also kommt das? Ich stelle mir das in dem medizinischen Bereich noch mal schwieriger vor als in anderen Bereichen. Das ist ja überreguliert in jedem Land von Europa und auf der Welt.
Oder in der Schweiz haben wir unseren Kantonengeist. Also ich muss verstehen, ich habe 8 Standorte. 2 davon sind im Kanton Zürich. Und ich habe 8 Kliniklizenzen. 8. Und ich weiss noch, als ich in Zürich angefangen habe, haben sie gesagt, Beauty to go, das klingt zu kosmetisch. Sie müssen eine Klinik her tun. Das wäre eine Beauty to go Klinik. Dann in Bern haben sie gesagt, also um Gottes Willen, sie haben ja da keine irgendwie Aufwachstation, das geht gar nicht. Sie müssen das jetzt rauslöschen. Es darf nur noch Beauty to go St. Gallen heißen. Das heisst, wir haben 8 GmbHs und 8 verschiedene Kliniklizenzen. Also von dem her kennen wir uns schon ein bisschen aus, wie man mit unterschiedlichen Kantonen arbeiten. Und wir waren die allererste Klinikkette gewesen, in der ästhetischen Medizin, die erfolgreich den Röstigraben durchquert hat. Und jetzt weiss ich auch, warum die Einzigen sind. Es ist so, als würde man in ein anderes Land gehen.
Aber das Geschäftsmodell funktioniert gleich. Also auch dort kommen, primär sind sie Kundinnen, und machen das Gleiche.
Nein. Leute in der Romandie haben ein völlig anderes Schönheitsideal. Also Genfer und die Leute aus Genf und Lausanne, die lieben den Parisien Chic. Also es ist völlig eine andere Art zum Unterspritzen als in Zürich zum Beispiel.
Was ist der Parisien Chic?
Sehr diskret, viel Skin Quality, viel Longevity Produkt. Genau. Wer in Zürich, sie sind mehr expressive. Also, wenn man Geld ausgibt, man darf es auch sehen.
Dann soll man es auch sehen, dass man etwas gemacht hat. Was ist jetzt weiter? Du hast noch eine Kette, eine zweite Kette für Augenbrauen. Dann nachher kommt noch das Operationszentrum dazu.
Genau.
Was gibt es noch für? Zehn wäre da vielleicht auch noch eine Möglichkeit und so weiter.
Nein, jetzt haben wir schon angeschaut. Also wir haben noch viermal Satellit, Brows & Brows, aber das wird jetzt auch... Es ist wunderschön am Rennweg, ein High-End-Brauatelier mit medizinischen Standards. Wie früher ist man so irgendwie ins Tattoo-Studio gegangen für ein PMO. Und wir haben das rausnehmen.
Das ist permanent Make-up.
Genau. Und wir haben drei Artisten und es ist ein wirklich schönes Produkt. Und vor vier Wochen haben wir Beautigo Plastic Surgery AG gegründet. Und im Green City auf 460 Quadratmeter werden wir unsere eigene Operationssaal eröffnen, OP-Klasse 1, mit also zwei Operationsräumen, mit Aufwachräumen, genau.
Also dort geht es dann ein bisschen tiefer rein als nur mit der
Spritze? Wir haben 50'000 Patienten und es ist ein gutes Cross-Selling-Produkt. Wir haben 200'000 Behandlungen gemacht. Und ab und zu, wenn ich dann in die KG schaue oder mit den Ärzten rede, sagen sie, ja, man kann zum Beispiel mit dem Botox Eyebrow-Lifting machen. Aber wer zum Beispiel ein Kandidat für eine Oberlidstraffung? Das heisst, wir können sie bis zu einem gewissen Grad helfen, aber nicht komplett. Und dadurch, dass wir halt eine jüngere Generation sind und wir ein starkes CRM haben und wir wirklich gut dokumentieren, ist es natürlich für uns spannend, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz, dass wir gewisse Sachen einfach wie rausziehen, wie die Person hat Interesse für Lipolyse, ist eine Kandidatin für Fettabsaugung.
Man kann sich das bildlich vorstellen. Wir sind fast am Schluss, was mich noch wundernimmt. Ich meine, du hast das Geschäft aufgebaut, hast jetzt einen Schritt zurück gemacht zur Verwaltungsratspräsidentin, dein Bruder führt es als CEO. Könntest du dir einmal vorstellen, das zu verkaufen und einmal ganz neu anzufangen und etwas ganz anderes zu machen?
Also, wir haben noch mal eine Firma, die heisst Altrion Bioscience AG. Wir werden unsere eigenen Medizinprodukte rausgeben, voraussichtlich im Dezember 2029, wo eigentlich auch wieder ein gutes, nicht Cross-Selling, aber ein Produkt, das man gut integrieren
kann. Das kann man weder mitgeben.
Oder brauchen, als Arzt. Und bis das Produkt überhaupt rauskommt, weil Beauty2Go ist ein grosser Brand, den viele Leute kennen. Und durch Beauty2Go haben wir immer die Möglichkeit, ein Cross-Selling-Produkt hinzutun oder gewisse Produkte zu entwickeln, weil unsere Abnahmemenge an gewissen Medizinprodukten sind so hoch, dass nur durch unsere Abnahmemenge
lohnt sich das schon.
Genau, und die Mindestabnahmemenge wird genommen. Das heisst, bis wir halt dort sind, sehen wir es noch nicht, das zu verkaufen. Wir haben, das darf ich sagen, vielleicht auch EBITDA im siebenstelligen Bereich, was ich eigentlich sehr stolz darauf bin. Und es geht uns gut. Also, müsste jemand kommen und ein unverschämt gutes Angebot machen.
Du siehst noch ganz viele Baustellen, die ihr
Potenzial, noch weiter ausbauen Potenzial, und Potenzial.
Zum Schluss habe ich noch drei Sätze für dich zum Fertigmachen.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Richtig wüst, finde ich.
Also ich versuche jetzt nicht politisch zu werden. Das Wetter im Winter.
Dass Schönheitseingriffe häufig geheim gehalten werden, ist...
Schade.
Mein grösster Makel als Geschäftsfrau ist...
Ungeduld.
Danke vielmals. Alexandra Lüen, Gründerin und Verwaltungsratspräsidentin und eine der erfolgreichsten Jungunternehmerinnen der Schweiz, hier vor Live-Publikum.
Gut, danke dir.
Danke fürs Zuhören. Das war die KMU-Story Nummer 49 von Beauty2Go im Live-Podcast vom Swiss Venture Club. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag und bis zum nächsten Mal wünscht Oliver Steffen. Tschüss miteinander.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Prix SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.